Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Guy Ciuffredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir nähern uns der 100. Folge. Wir sind bei Folge 93 angekommen und wir nehmen auf am Donnerstag, dem 30. April um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Omnium und Upscaler.ch. Ja, Guy, was sind denn heute die Themen?
Ja, heute haben wir in den News, wie sich Physical AI Hubs in Europa entwickeln und auch wo wir als Schweizer stehen. Dann gehen wir auf die Beteiligung von Apollo an Vivardis ein oder wie man das auch immer ausspricht. Und als dritte News werfen wir einen Blick auf die neuen US Seed Investment Daten von Crunchbase. Im Schwerpunktthema haben wir Oliver Flückiger von Vibe VC zu Gast. Da lernen wir, was Vibe Coding ist und wie man in diesem Bereich auch als VC investieren kann. Also extrem spannend. Da bin ich sehr gespannt drauf, was er da uns erzählen wird. Und dann in der Hörerfrage, da haben wir eine erhalten, die geht um das Thema, wie man am besten im VC seine Karriere startet. Und zum Schluss haben wir wie immer ein paar Transaktionen für euch aufbereitet.
Ja, bevor wir mit den News loslegen, eine unvorbereitete Frage wieder einmal für dich, Guy. Ja, was denkst du, wer ist der weltweit erfolgreichste VC in den letzten 5 Jahren?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Neben dir könnte es natürlich gut Andreessen Horowitz oder Sequoia sein und vielleicht auch First Founder Capital oder der Founders Fund. Das sind immer Namen, die eigentlich sehr gut abschließen.
Ja, good one. Vielen Dank für die Blumen. Leider bin ich es nicht oder noch nicht zumindest. Es handelt sich um SBF, nämlich um Sam Bankman-Fried. Nur mal kurz, was er für FTX gekauft hat und wo die Bewertungen heute stehen. Das ist sehr spannend. Zum Beispiel bei Cursor, da hat er 200.000 investiert und seine Beteiligung hat heute einen Wert von 3 Milliarden. Das ist eine Performance von, ich muss das ablesen, 1.499.900%. Dann haben wir Anthropic, dort hat er knapp 500 Millionen Dollar investiert. Diese Beteiligung hat heute einen Wert von 82 Milliarden. Dann haben wir SpaceX, dort ist er mal mit 200 Millionen rein. Bewertung jetzt von seiner Beteiligung 15 Milliarden. Ich weiß, krasse Zahlen. Solana hat er 189 Millionen Dollar investiert. Dort steht er jetzt mit 5,1 Milliarden zu Buche. Das ist ein Plus von 2600%. Robinhood hat er immerhin 612 Millionen investiert. Seine Beteiligung hat einen Wert von 5 Milliarden. Und bei Genesis Digital, dort hat er 1,17 Milliarden investiert und die Bewertung hat immerhin 3,5 Milliarden Wert. Ja, also wenn er nichts Falsches gemacht hätte, dann hätte er heute ungefähr ein Vermögen von 114 Milliarden. Und stattdessen sitzt er im Gefängnis in der Federal Correctional Institution und macht ein paar Tweets. Ja, das ist schon ziemlich krass.
Ja, das kann man sagen. Ich habe natürlich gewusst, dass er das ist. Oder gehen wir jetzt mal davon aus, dass niemand hier noch krassere Investments gemacht hat über die letzten paar Jahre. Und das ist ein Fehlschluss, den viele ziehen, wenn sie auf VC schauen. Schauen Sie mal auf die Top-Namen, die ich auch eben erwähnt habe, A16Z, Sequoia und so. Aber das sind gar nicht die Top-Performer, die sind einfach immer gut, aber das sind nicht die Besten eigentlich. Die Besten sind oft neue VCs, die starten, viel Risiko eingehen und sich einen Namen machen. Und vielleicht noch zu SBF oder beziehungsweise zu den Gläubigen, die er ja alle geschädigt hat. Sehr wahrscheinlich machen die jetzt einen viel besseren Deal, als sie je gemacht hätten mit allen Krypto-Investments, die sie gemacht haben, auf seiner Plattform. Und somit ist es vielleicht doch noch sehr gut rausgekommen für sie. Aber das werden wir sicher mal noch drüber lesen.
Ja, ich meine, man müsste nicht schon auch nochmal das Gerichtsurteil kritisch reflektieren. Ich meine, er wurde ja verurteilt wegen Veruntreuung unter anderem. Und er hat eigentlich, also ich weiß ja nicht, wo jetzt die ganzen Vermögen dann hinfließen, wenn die Firmen IPOen, wie zum Beispiel ja SpaceX das tun wird in den nächsten paar Wochen. Ich meine, ich gehe davon aus, dass alle Geldgeber dann massiv Geld bekommen werden. und der arme Kerl sitzt stattdessen im Gefängnis. Also arm in Anführungs- und Schlusszeichen. Ich meine, es ist ja erwiesen, dass er dann nicht ganz koscher vorgegangen ist. Auf der anderen Seite, wenn alles gut läuft, macht er ganz viele Menschen ganz schön reich. Das ist schon eine crazy Story. Da werden wir sicherlich noch einiges darüber lesen und hören können. Kommen wir zu den News der Woche. In der ersten Burn Rate News der Woche schauen wir auf Physical AI. Du hast es angekündigt, also künstliche Intelligenz, die nicht nur Texte, Bilder oder Code produziert, sondern in der physischen Welt wirkt, also zum Beispiel Robotics, industrielle Automatisierung oder autonome Fahrzeuge, Chips oder Advanced Materials. Laut einer aktuellen Analyse von Sifted, das ist das Startup-Organ der Financial Times, sind in den letzten 2 Jahren rund 7 Milliarden Euro in europäische Physical KI-Startups geflossen. Besonders spannend aus Schweizer Sicht. Zürich liegt im europäischen Ranking auf Platz 2 nach Anzahl Deals, nämlich mit 25 Deals und 241 Millionen Euro Funding. Vor Zürich liegt nur London. Yagi, überrascht dich, dass Zürich bei Physical AI schon so weit vorne liegt?
Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Ich meine, wir sprechen ja jede Woche über Startups und das Schweizer Venture-Ökosystem und da ist natürlich Zürich das große Thema und Physical AI auch. Und Zürich hat mit der ETH Top-Robotik-Forschung, gleichzeitig mit dem AI-Center natürlich auch Top-KI-Forschung. Es wird so viel Deep-Tech-Talent ausgebildet und die ETH hat gleichzeitig eine sinnvolle Nähe zu Industrieunternehmen und das bietet schon extrem gute Voraussetzungen, um hier eben im Physical AI-Bereich eine führende Position zu übernehmen. Was mich eher überrascht, ist, dass wir in der Anzahl Deals auch schon so sichtbar sind von der ETH her. Beim Funding muss man schon sagen, London, ich habe die Zahl hier nicht notiert, aber ich glaube, das waren 2 Milliarden, die ich gelesen habe. Das liegt extrem weit vorne, aber das ist auch auf der Basis von 1-2 sehr großen Transaktionen, die da geschehen sind. Mhm. Aber die Anzahl Deals, die steigt und das deutet auf ein solides Schweizer Ökosystem hin.
Wenn wir in die Zukunft schauen, glaubst du, Physical AI könnte für die Schweiz wichtiger werden als klassische Software- oder Consumer-KI-Startups?
Ja, absolut. Das könnte ich so fast unterzeichnen. Ich meine, die Schweiz ist ja nicht unbedingt der naheliegendste Ort für eine riesige Consumer-Plattform mit unseren vielleicht dann mal auf 10 Millionen Einwohner gelockte Schweiz. Da sind wir relativ klein. Aber was wir extrem stark sind, ist im Engineering, in der Präzision, in der Industrie, im MedTech und in der Robotik. Und genau dort überall spielt Physical AI eine sehr große Rolle. Und ich glaube schon, dass die spannenden oder die spannendsten Schweizer AI-Startups doch aus dieser Verbindung zwischen KI und der realen Welt kommen können. Viel mehr als jetzt die nächste Chatbot-App, dass die aus der Schweiz kommt.
Mhm. Kommen wir zu einer zweiten News und zwar zu einem neuen Schweizer Unicorn wie Vardis, ein Dental MedTech Unternehmen aus Zug, hat eine strategische Minderheitsinvestition von verschiedenen Fonds erhalten, die von Apollo verwaltet werden. Die Bewertung liegt damit offenbar bei über 1 Milliarde Dollar. Vardis gehört also neu zu den wenigen privat gehaltenen europäischen Healthcare Unicorns. Das Unternehmen entwickelt mit Curodont eine nicht-invasive Behandlung gegen frühe Karies. Statt Bohren und Füllen soll die Tech den Zahnschmelz reparieren und frühe Karies stoppen. Laut dem Unternehmen wurde Curodont in den USA bereits bei rund 3 Millionen Zähnen eingesetzt und ist in fast 20% der allgemeinen Zahnarztpraxen präsent. Das ist doch beachtlich. Spannend daran ist, das ist kein klassischer Software-Case, sondern ein Schweizer Deep-Tech- und MedTech-Unternehmen, das über Forschung, klinische Evidenz und starke Kommerzialisierung skaliert. Überrascht dich, Guy, dass ein Dental-MedTech-Unternehmen aus Zug jetzt Unicorn-Status erreicht?
Ja, das muss ich sagen, nicht wirklich. Und jetzt weiß ich auch, dass man es Vivaris nennt. Das macht durchaus Sinn. Danke, Max. Ich meine, Dental MedTech, das ist nicht einer der lauten Startup-Sektoren in der Regel. Aber hier wird extrem viel innoviert. Und da mischt die Schweiz schon ganz vorne mit. Da sind wir jetzt auch mit dieser Transaktion. Wir haben die starke Forschung, MedTech-Know-how, das ist auch extrem gut vorhanden. Regulatorische Qualität und Vivaris, sie adressieren hier eines der größten globalen Probleme. Mein Karies ist extrem verbreitet. Wer noch kein Loch hatte, bis in unser Alter, hey, nicht schlecht die Zähne geputzt. Haribo macht Kinder froh und Zahnärzte ebenso, kann man quasi sagen. Und wenn man da eine Behandlung ohne zu bohren anbieten kann, das ist ein riesiger Markt und natürlich ein Gewinn für die Kunden. Das ist ja nicht immer das Angenehmste. Max, was ist für dich der wichtigste Punkt in diesen News? Ist es eher die Milliardenbewertung, die Apollo-Investition oder dann doch die schnelle Adoption in den USA?
Ja, ich habe mich das auch gefragt. Es ist schon, glaube ich, die Adoption in den Vereinigten Staaten. Eine Bewertung ist wichtig, aber sie ist am Ende nur ein Signal. Entscheidend ist, wird das Produkt wirklich genutzt, wenn Curodont bereits in Millionen von Behandlungen eingesetzt wurde und in vielen Zahnarztpraxen angekommen ist, zeigt das, dass hier nicht nur Forschung, sondern auch eben kommerzielle Skalierung funktioniert und das macht den Case ebenso spannend. Dann haben wir für euch die neuesten Zahlen des VC-Seed-Markts in den USA analysiert. Diese sind häufig vorauslaufend gegenüber Europa. Laut Crunchbase ist Seed-Funding in den USA nicht eingebrochen. Das ist eine gute News, aber es verändert sich stark. Kleinere Pre-Seed- und Seed-Runden zwischen 200.000 und 5 Millionen Dollar sind in den USA 2025 um rund 20% zurückgegangen. Gleichzeitig wachsen die großen Seed-Runden deutlich. Besonders spannend, 2025 floss in den USA mehr als die Hälfte des Seed-Kapitals in Runden von 10 Millionen Dollar oder mehr. Nochmal zur Erinnerung, das sind Seed-Runden oder Pre-Seed-Runden. Vor ein paar Jahren war Seed noch viel stärker von kleineren Tickets geprägt. Heute sehen wir eine Art Zweiteilung. Entweder ein Startup hat ein extrem starkes KI-Team, sehr schnelles Wachstum, bekannte Gründer, dann kann es riesige Seed-Runden raisen oder es gehört eben zur großen Gruppe, für die Fundraising deutlich härter geworden ist. Man kann sagen, es war noch nie so einfach, ein Produkt zu bauen und noch nie so schwer, ein Business aufzubauen. Ja, Guy, ist Seed heute überhaupt noch Seed, so wie wir es kennen, oder ist das inzwischen teilweise schon eine verkappte Series A?
Ja, also ich meine, bei den großen KI-Runden, da fühlt sich das tatsächlich nicht mehr wie klassisches Seed-Financing an. Wenn ein Startup 10, 20 oder 50 Millionen oder sogar noch mehr aufnimmt, das haben wir auch schon häufig gesehen jetzt in den letzten 2 Jahren, dann geht es nicht mehr darum, ein erstes Produkt zu bauen, dann geht es einfach um die Geschwindigkeit, die Idee zu realisieren, die Talentakquise, häufig auch um Computing-Kapazitäten, ist natürlich extrem teuer, auch schon am Anfang. Und darum den Markt eben so schnell und breit zu besetzen, wie das nur möglich ist. Das ist eigentlich eher Blitzscaling-Seed, was man früher schon eher in der Series A erst gemacht hat, wenn man das Produkt validiert hat. Max, was bedeutet denn diese Entwicklung für die normalen Gründerinnen und Gründer, die keine ex-OpenAI, DeepMind oder Stanford Elite-Crew sind?
Ich glaube, sie müssen noch klar zeigen, warum sie gewinnen werden. Also ein sehr enger Kundenfokus, eine starke Distribution, echte Zahlungsbereitschaft und vielleicht auch ein Unfair Advantage in einem Markt. Ein gutes KI-Produkt allein reicht nicht mehr, gerade weil heute viele schnell ein MVP bauen können. Das werden wir dann auch im Interview mit Olli Flückiger gleich hören. Wird die Frage wichtiger, wer kann daraus wirklich ein Business machen? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage und da wird sich sicherlich auch die Spreu vom Weizen trennen.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment-Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Und zwar sprechen wir heute mit Oliver Flückiger von YVC, einem frühen Investor für eine neue Generation von Startups, nämlich Unternehmen, die mit KI-Tools, Vibe-Coding und Agent-Native-Workflows in extrem kurzer Zeit Produkte bauen, testen und weiterentwickeln. Uns interessiert vor allem, wie sich Frühphasen-Investing verändert, wenn ein MVP nicht mehr Monate, sondern manchmal nur noch Tage braucht. Was zählt dann wirklich? Die Idee, das Produkt, Distribution, Daten oder sind es die Gründerinnen und Gründer dahinter? Mit Olli schauen wir uns an, wie YVC aufgebaut ist, welche Startups für sie investierbar sind, welche Signale sie statt klassischer Pitch-Decks nutzen und wo bei Vibe-kodierten Unternehmen die größten Chancen, aber auch die Red Flags liegen. Noch kurz ein paar Worte zu Olli. Er ist bekanntlich ein alter Hase im Schweizer Startup-Ökosystem. Olli ist Tech-Entrepreneur, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit digitalen Geschäftsmodellen, Plattformen, Startups und Entrepreneurship und ist auch als Dozent, Speaker und VR aktiv. Herzlich willkommen bei Burnrate, Olli.
Danke vielmals für die Einladung. Heute zusammen.
Ja, hallo Olli. Gehen wir gleich rein in die Fragen. Starten wir kurz mit der Struktur und Hypothese von YVC. Was macht ihr genau und wie seid ihr strukturiert? Also als klassischer VC-Fonds mit Investoren im Hintergrund oder habt ihr da ein anderes Modell ausgewählt? Und vielleicht kannst du auch noch etwas sagen zur Zielportfoliogröße und die Anzahl an Startups, die ihr investieren wollt und Ticketgrößen.
Ganz viele Fragen auf einmal. Ich fange mal an, was wir machen. Also wir sind ein super Early Stage Investor. Unsere Idee ist, dass wir als allererster Investor in Vibe-coded oder in Agentic Engineered Projects investieren. Und weshalb wir das machen, wir haben uns gefragt, wie Venture Capital auf Agentic Engineering reagiert und ob es überhaupt noch Early Stage Investments braucht, wenn die Geschwindigkeit, um ein neues Produkt an den Markt zu bringen, so massiv steigt und die Kosten gleichzeitig massiv senken. Also man kann heute mit Claude Code in kürzester Zeit ein MVP programmieren. Man kann mit ganz vielen AI-Tools super schnell eine geniale Marketingstrategie machen. Braucht da überhaupt noch Venture Capital? Und wir glauben schon, aber dass sich das auch stark ändert, dass man vor allem den Kundenkontakt, so die erste Validierung finanzieren muss als VC und halt nicht mehr die Entwicklung. Zudem glauben wir, dass Pitch-Decks heute sowieso alle mit AI gemacht werden und alle super aussehen, super tolle Inhalt haben. Also da kann man sich auch als Startup auch nicht mehr differenzieren. Und wir haben uns dann gefragt, ja, worauf muss man dann heute als Early-Stage-Investor schauen? Und wir haben uns überlegt, dass wir einen Micro-VC gründen, der einen MCP-Server betreibt, also den man über einen MCP-Server ganz einfach in die Agentic Engineering-Umgebung einbinden kann. Wir schauen dann den Entwicklern eigentlich über die Schultern, was die so machen. Und wenn wir ein Projekt interessant finden, dann investieren wir. Wir machen kleine Tickets, also das kann halt schon am zweiten, dritten Tag eines Projektes sein. Und das können dann vierstellige, fünfstellige Ticketgrößen sein für den Moment. Du hast noch gefragt, wie wir finanziert sind. Wir machen das momentan zu dritt privat. Wir können uns aber gut vorstellen, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt einen Fund raisen.
Ja, das klingt ja extrem spannend. Und was muss ein Vibe-kodiertes Startup denn heute zeigen, damit sie sagt, ja, das ist jetzt investierbar? Du hast gesagt, sie seid ja extrem früh, am zweiten, dritten Tag. Was sind da die Themen, die ihr euch anschaut?
Ja, auch das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ein Teil ist klassisch, oder es muss ein ganz klares Problem vorhanden sein, ein klares Kundenproblem. Der Total Addressable Market muss auf jeden Fall groß genug sein. Also es kann nicht einfach irgendetwas Vibe-gecodetes sein, sondern eher so wie André Carpati das jetzt gesagt hat, Agentic Engineered, also schon ein größeres Projekt als nur eine kleine App, die kein Problem löst. Dann sollte schon eine Market Entry Strategy irgendwie da sein, also eine Idee, wie man auf den Markt gehen will. Und im Idealfall allererste Traction Signals, die wir sehen. Das muss jetzt noch nicht erste Kunden oder so sein, sondern das kann GitHub Star sein oder ein LinkedIn Post, der viral geht, vielleicht erster Traffic auf der Landingpage. So etwas, wo man einfach sieht, es gibt erste Signale aus dem Markt.
Ja, ihr habt gesagt, ihr investiert kleine Tickets, oder? Das kam klar zum Ausdruck. Welche Rolle spielt dieses Kapital konkret? Also muss das dann sehr zweckgebunden eingesetzt werden oder sind da die Projekte frei?
Also ich glaube, grundsätzlich sind die Projekte frei, wie sie das Geld einsetzen. Aber klar, es soll schon darum gehen, das Produkt zu validieren, erste User zu erreichen, was halt man so mit Early-Stage-Kapital macht. Ich glaube, für Gründerspeed zum Beispiel braucht es heute wahrscheinlich kein Geld mehr, da ist man mit Claude Code extrem schnell genug.
Ja, jetzt wenn MVPs in Tagen gebaut werden können, wie erkennt ihr dann, ob hinter einem Produkt jetzt echte Gründerqualität steckt und nicht nur in einfach ein gut gemachter Prompt oder eine Demo?
Ja, also ich glaube, es dauert heute eher Stunden als Tage, um etwas zu vibe-coden. Und es ist eine sehr gute Frage, die wir auch noch nicht abschließend beantwortet haben. Ich glaube, der ganze Vibe-VC, das ist auch für uns ein Experiment. Wir müssen noch extrem viel lernen. Wir schauen uns aber auf jeden Fall den Markt an, die Marktgröße, wie ich vorhin gesagt habe, in Traction. Und wollen sicher auch sehen, wie der Founder, die Founder Vibe-coden, also wie die Prompts aussehen, was die da genau machen. Wir schauen uns dann Analytics an, wollen Zugriff zum Beispiel auf Post-Hoc haben, wo wir Traction ein bisschen sehen. Und natürlich auch andere GitHub-Repositories der Founder. Also wenn es da ganz viele wasted Repositories gibt, in denen nichts mehr gemacht wird, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch mit dem aktuellsten Projekt nichts mehr weitergeht.
Da schaut ihr extrem auf die Daten und den Code, der geschrieben wurde. Trifft ihr die Gründer dann auch und macht die Meetings so, wie das der VC macht? Oder ist es einfach ein unter die Motorhaube schauen und das Auto schaut ihr gar nicht von außen an?
Ich glaube, unsere Entscheidungen werden sehr schnell fallen. Das kann sein, dass wir noch einen Call machen mit den Gründern. Es kann aber auch sein, dass wir gleich ein Investmentangebot machen. Wir fokussieren uns nicht auf die Schweiz, sondern wir würden international investieren. Und ja, da kann es natürlich sehr gut sein, dass wir die Gründer gar nie kennenlernen.
Und ihr ist jetzt auch das klassische Pitch Deck, das hast du erwähnt, durch euren genau. MCP-Server, das ist extrem
wir
spannend.
Wir nennen das Pitch Deck-Theater, das wir eigentlich ersetzen.
Ja, genau. Und welche Signale aus der Vibe-Coding-Umgebung, die sind für die Investmententscheidung, das ist schon ein bisschen gesagt, was ist besonders aussagekräftig und wie kommt ihr auch an die Leute? Heute schickt man ein Pitch Deck überall via LinkedIn rum und die kennen ja alle euren Server noch nicht.
Auch das ist eine gute Frage. Wir versuchen selbst Traction zu bekommen, wie das natürlich als neuer Investor so ist. Deshalb bin ich heute jetzt auch hier bei euch. Ja, ich glaube, es gibt eine Flut an Vibe-coded Apps und da ist es schon ganz wichtig, dass wir eine gute Auswahl kriegen. Ich kann mir aber wirklich auch vorstellen, dass Leute fundingfähige Projekte machen, die heute überhaupt gar keinen Zugriff oder Zugang haben zu Venture Capital. Also das kann irgendwie, keine Ahnung, ein 16-jähriger Student, Schüler sein, der etwas Supergeiles programmiert und der heute nie Kapital bekommen würde, der bei uns dann erst das Funding kriegt. Und wie wir selber an die Startups kommen wollen, ja, wir machen das auch analog, wie hoffentlich unsere Startups. einen Open Claw aufgesetzt, der Marketing für uns macht, natürlich auch selbst über unsere Kontakte. Aber wir versuchen natürlich selbst, AI so intensiv wie nur möglich zu nutzen.
Von Agents vermarktet für Agents, das ist auch noch ein spannender Ansatz.
Ja, genau.
Und wenn ich dir so zuhöre, viele Produkte, die jetzt da so Vibe gecodet werden, die werden ja kaum viel Aufmerksamkeit kriegen. Und ja. ihr gewichtet ja Distribution und Kundenzugang gegenüber dem Produkt und der Technologie. Was sind da so wirklich die Key-Kriterien, wie wir einschätzen können, dass eben so Early Traction auch etwas zählt und nicht, dass es dann von links und rechts überholt wird und dann eingestampft wird?
Ja, ich glaube, das kann, ich weiß nicht, ob man das so abschließend sagen kann. Ich glaube, es muss schon erst Traction da sein. Es kann aber natürlich wie immer bei Early Stage Investments der Fall sein, dass man einfach links oder rechts überholt wird. Es ist am Ende einfach auch ein Investment in die Gründer, an die wir in irgendeiner Form glauben müssen.
Was sind für dich die typischen Red Flags bei Vibe-codierten Startups? Auch wenn das Produkt auf den ersten Blick eigentlich gut aussieht und funktioniert, was siehst du da mögliche Risiken?
Ich glaube, das ändert sich auch jeden Tag. Also momentan sind es sicher Security Risks, die irgendwo drin sind. Aber ich denke, das ist noch eine Frage von Wochen, bis Vibe-coded Apps viel sicherer sind als händisch programmierte Apps. Dann, ich glaube, ein Red Flag ist auf jeden Fall, wenn kein Problem gelöst wird. Also ein Kundenproblem muss auch heute und in 10 Jahren noch gelöst werden, sonst wird es einfach nie genutzt. Mhm. Und wenn wir das nicht verstehen, dann gehen wir nicht weiter.
Mhm. Was mich noch sehr interessieren würde, ist, wie verändert sich jetzt durch Agent-Native Startups deiner Meinung nach die Rolle eines Frühphasen-VCs? Wird der VC jetzt stärker zum reinen Kapitalgeber? Ist die Datenanalyse essentiell geworden? Wird er zum Produktcoach, kann ich mir gut vorstellen, oder ein reiner Distributionspartner?
Ja, vielleicht alles. Ich glaube, es ist auch ein Teil unserer Hypothese, über die wir noch testen wollen. Wie gesagt, wir glauben schon, dass der VC oder Early Stage VC hauptsächlich da ist, um Geschwindigkeit zu ermöglichen, der Marktzugang, und dass man eigentlich als Early Stage Investor direkt mit der Due Diligence beginnt, dass es noch viel mehr datengetrieben ist und man das Pitch Deck wahrscheinlich nicht verschwinden wird, aber viel weniger Relevanz hat in Zukunft. Mhm. Also wir glauben schon, dass man Kapitalgeber bleibt. Produktcoach, ja, weiß ich nicht. Das kann die AI wahrscheinlich heute auch besser als jeder VC. Und Datenanalyse, ja, am Ende eigentlich auch. Oder? Ja. Das Einzige, was sie noch nicht kann, ist das Kapital zur Verfügung stellen.
Ja, das ist korrekt. Jetzt, wenn du fast forward 12 Monate in die Zukunft blickst, wo werdet ihr stehen da?
Hey, ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass es uns überhaupt noch nicht gibt. Es kann sein, dass wir einen Fonds geraced haben. Es kann sein, dass wir einfach irgendwie 10, 20 Investments gemacht haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wo wir in 3 Monaten sind, weil wir schlichtweg auch nicht wissen, welche Modelle in 3 Monaten auf dem Markt sind, ob die ganze AI-Bubble geplatzt ist. Ich weiß es nicht.
Mhm. Herr Olli, vielen Dank für den Besuch bei Burnrate. Wir drücken euch die Daumen, finden das ein tolles Projekt und hoffen, dass es gut kommt. Alles Gute.
Vielen herzlichen Dank.
Kommen wir zur Hörfrage. Wir haben eine Hörerinfrage von Steffi aus Freiburg bekommen. Sie fragt sich, wie wird man eigentlich ein guter VC-Investor, Investorin, und ist der direkte Einstieg in Venture Capital wirklich der beste Weg dorthin? Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, Steffi, weil wie sie nach außen oft wie eine relativ klare Karriere wirkt. Man startet vielleicht als eine Analystin oder Associate, arbeitet sich hoch, baut ein Netzwerk auf, macht gute Deals und wird irgendwann Partnerin oder Partner. In der Praxis ist es aber oft deutlich komplizierter. VC-Fonds sind sehr kleine Organisationen, wie zum Beispiel auch bei uns bei Koyo. Es gibt nur wenige echte Partnerrollen und nicht jeder Karriereschritt ist so standardisiert wie in der Beratung oder im Banking. Dazu kommt, Juniorrollen im VC klingen zwar attraktiv, bieten aber nicht immer automatisch die Erfahrungen, die einen später zu einem starken Investor machen. Denn die entscheidende Frage ist ja nicht nur, kann ich Märkte analysieren, Decks lesen und Gründer gut einschätzen, sondern auch, verstehe ich wirklich, wie Startups funktionieren? Habe ich erlebt, wie schwierig Hiring, Produktfokus, Vertrieb, Fundraising, Cash Management oder eben ein Pivot sein können? Und kann ich Gründerinnen und Gründer in dieser Situation tatsächlich helfen? Ja, und vor allem auch, bin ich in der Lage, Funds zu raisen? Auch das ist da ganz, ganz wichtig. Steffis Frage geht deshalb eigentlich in zwei Richtungen. Also sollte man möglichst früh in VC einsteigen oder ist es klüger, erst operative Erfahrung in einem Startup zu sammeln? Und was müssten Fonds eigentlich tun, um junge Talente wirklich zu guten VCs zu entwickeln? Ja, Guy, würdest du sagen, wer langfristig im Venture Capital erfolgreich sein will, sollte erst einmal selbst Startup-Erfahrung sammeln, als Gründer oder als Operator oder in einer frühen Teamrolle?
Ja, ich meine, das ist sicherlich ein Mehrwert für diesen Weg. Das bringt dem Profil schon mal die ersten Schritte dahin, VC zu werden, weil VC ist kein rein analytischer Job. Natürlich, man muss Märkte verstehen, Geschäftsmodelle einschätzen können und auch Investment Cases bauen und auseinandernehmen können und hinterfragen. Aber am Ende investierst du in Unternehmen, die in extremer Unsicherheit wachsen müssen und wo extrem viele Puzzleteile zusammenpassen müssen. Und das ist halt auch viel Erfahrung und Gut-Feeling dann in der ganz frühen Phase dabei, bis es eben in die so Series A geht, wo man doch dann schon mehr Zahlen auch verwenden kann und Kundengespräche und ein bisschen mehr Daten hat. Und wer selbst in einem Startup gearbeitet hat, der versteht viele Dinge viel intuitiver. Wie schwer ist es, gute Leute zu finden? Ich meine, das ist ein enormer Pain. Im Startup hast du fast kein Kapital für gute Löhne zu zahlen und dementsprechend musst du die Leute ja irgendwie motivieren, dass sie zu dir kommen und eigentlich auf einen besseren Lohn verzichten. Dann versteht man plötzlich auch, wenn man in einem Startup gearbeitet hat, wie chaotisch eigentlich viele Produktentscheidungen sein können und wie lange Sales Cycle wirklich dauern. Also nicht einfach die 6 Wochen, die auf dem Pitch Deck geschrieben sind, nur weil ein Kunde das mal geschafft hat. Das sind manchmal einfach Monate bis zum First Client, sogar zum Teil Jahre. Dann, wie es ist zu pivotieren, auch wahnsinnig gute Erfahrungen. Und dann, ja, wie schnell sich ein Runway von ein paar Monaten extrem kurz anfühlt, weil man plötzlich einfach vor dem Cliff steht und entscheiden muss, wie weiter. Und das sind Erfahrungen, die kann man im Startup machen und nicht zwingend im VC. Ich würde aber auch sagen, es muss nicht jeder VC vorher Gründer gewesen sein oder in einem Startup gearbeitet haben, aber operative Erfahrungen, die gibt dir oft ein bisschen mehr Empathie und ein besseres Gespür dafür, welche Probleme wirklich kritisch sind und welche einfach auf dem Papier groß aussehen und vielleicht groß gemacht werden im Pitch vom Startup. Und gerade in Europa, da finde ich das schon wichtig, wenn man noch ein bisschen Startup-Erfahrung reinbringt, ein bisschen Operator-Know-how, wenn man das so sagen will. Wir haben extrem viele kluge Investoren mit Backgrounds aus der Beratung, Banking und dem Corporate-Bereich. Das kann durchaus wertvoll sein, aber wenn ein Fonds einfach zu wenig operative Erfahrung im Team hat oder generell zu wenige Erfahrung im Investmentbereich, dann besteht die Gefahr schon, dass man Startups sehr wie normale Unternehmen analysiert, quasi also wie etablierte Firmen und dann eigentlich zu wenig versteht, wie diese Startups entstehen, wie sie wachsen und wo da Dynamiken drin liegen. Ich meine, man kann auch sagen, bei Koyo, Max, du und ich, wir haben ganz andere Profile und Werdegänge. Ich bin da eher nach dem Studium Postdoc doch ein bisschen operative Erfahrung in quasi Startups gemacht hat, aber dann relativ rasch auf den Investoren-Track gesprungen bin und du bist da ganz klar viel mehr der Operator, hast deine eigenen Firmen aufgebaut und geexitet und eine gute Balance finde ich da schon noch wichtig, damit man Cases schnell gut anschauen kann und immer ehrlich sein im Team, das ist wichtig.
Ja, viele junge Leute denken, ja, ich gehe direkt nach der Uni oder nach 1-2 Jahren Berufserfahrung zu einem VC-Fonds und arbeite mich dann nach oben. Ist das aus deiner Sicht ein realistischer Karrierepfad?
Ja, ich meine, es kann schon realistisch sein. Man sieht Leute, die das geschafft haben. Aber man muss schon nüchtern drauf schauen. VC, du hast es erwähnt, das ist nicht dieselbe Karrierearchitektur wie zum Beispiel in einer Beratung, mit dem wir sehr häufig ein bisschen verglichen. In den meisten Fonds, da gibt es keine saubere Pyramide, bei der einfach mal jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine bestimmte Anzahl von Leuten befördert werden und es ganz klare Abstufungen gibt und Ziele, wie man jetzt zum Associate oder zum Principal wird. Das gibt es eigentlich bei den meisten VC-Fonds nicht. Die Fondsteams, die sind zu klein und die Organisation ist extrem flach. Und du hast auch erwähnt, es gibt sehr wenig Partnerplätze. Da muss man sich wirklich dann im letzten Schritt auch noch dem widmen, dass man auch fundraisen kann und das Netzwerk nicht nur auf die Startup-Seite hat, sondern auch auf die Investoren-Seite, also auf die LP-Seite. Und Partner zu werden, das bedeutet eben nicht nur mehr Verantwortung zu übernehmen, sondern auch die Economics, den Carry und auch die Entscheidungsrechte zu erhalten. Und da entscheidet man nicht nur über das eigene Geld, sondern auch das von den Investoren. Und da schaut man doch noch ein bisschen anders drauf, wenn man einen Investmententscheid trifft, als wenn man das eigentlich als Mitarbeiter von einem Fonds macht. Und ich meine, diese Entscheidungsrechte und den Carry, das teilen bestehende Partner auch nicht automatisch. Und ich würde es einfach mal so in den Raum stellen, vielleicht siehst du das auch so, Max, vielleicht siehst du das auch anders. Wenn man ein Partner GP werden will von einem Fonds, dann geht das durchaus mal 8 bis 10 Jahre in einem Fonds, weil man ist vielleicht beim dritten oder vierten Fonds funktioniert, dann, dass man als GP dabei ist. Und ja, für Junior-Investoren deshalb ist es entscheidend, muss man sich, wenn man die Stelle anschaut, muss man sich die Fragen stellen, bekomme ich echte Deal-Verantwortung, darf ich Themen selbst aufbauen, werde ich bei erfolgreichen Investments sichtbar, also werde ich in den Medienmitteilungen erwähnt, habe ich den Zugang zu Gründern, zu den LPs, und kann ich auch Portfolioentscheidungen mittreffen oder bin ich eigentlich vor allem im Screening und im Research-Modus tätig. Und wenn letzteres der Fall ist, da kann man zwar sehr viel und sehr rasch lernen, aber das bringt einem nicht automatisch auf dem Weg zur Partnerschaft. Und dann kann ein Wechsel auch vom VC zu einem Startup doch eine Spezialisierung auf ein bestimmtes Thema langfristig extrem wertvoll sein. Das sehen wir auch sehr oft, dass Junior VCs bis zum Associate hin noch in ein Startup wechseln und dann dort ein paar Jahre machen und dann kommen sie wieder zurück als Investor mit viel, viel mehr Erfahrung. Also mein Rat wäre hier, wer Junior ins VC einsteigen will, der sollte sehr bewusst prüfen, ob der Fonds wirklich Talente entwickelt oder ob es einfach ein Durchgangsposten ist und da muss man sich bewusst sein, auf was man sich hier einlässt. Max, was würdest du jemandem raten, der heute sagt, ich will in 5 bis 10 Jahren Partnerin oder Partner in einem VC-Fonds werden? Was ist hier der beste Weg in deinen Augen?
Ja, ich würde zuerst mal eben sagen, nicht zu sehr auf den Titel Venture Capitalist oder General Partner optimieren, lieber darauf optimieren, eine Perspektive aufzubauen, die später für einen Fonds wirklich wertvoll ist. Das kann operative Startup-Erfahrung sein, zum Beispiel in Growth, Sales, Product, Talent, Finance oder Strategy. Wenn man in einem guten Startup nah genug an den entscheidenden Fragen arbeitet, lernt man extrem viel darüber, wie Unternehmen wirklich gebaut werden. Es kann aber auch eine tiefe Domain-Expertise sein, wenn jemand sich in zum Beispiel bei Climate, bei Health, Defense wirklich auskennt, kann das für spezialisierte Fonds enorm wertvoll sein, gerade weil eben gute Investorinnen nicht nur generisch spannende Gründer erkennen müssen, sondern in bestimmten Märkten früher verstehen müssen, was möglich wird. Der direkte Einstieg in VC kann natürlich funktionieren, das hast du auch gesagt, aber dann würde ich sehr genau darauf achten, ob man nur PowerPoints macht und Screening vervollständigt oder durchführt oder ob man tatsächlich Ownership bekommt, also eigene Thesen, eigene Gründerbeziehungen, eigene Deals, echte Portfolioarbeit. Und für VC-Fonds wäre mein Punkt, wenn ihr junge Talente wollt, müsst ihr sie auch wie zukünftige Investoren behandeln, nicht nur als Analysekapazität, das heißt klare Entwicklungspfade, faire Deal Attribution, Zugang zu Entscheidungsprozessen und eben echte Verantwortung. Am Ende wird man eben kein guter VC, indem man nur über Startups spricht, man wird besser, indem man nah genug an echten Unternehmen, echten Märkten und echten Gründerproblemen dran ist und genau das sollte man in seiner Karriere möglichst früh suchen.
Ja, vielen Dank, Steffi, für die spannende Frage. Immer ein gutes Thema ein bisschen zu erörtern. wo man da steht und wie man da hinkommt, wo man jetzt eigentlich steht. Und vielleicht einfach auch hier zu sagen, bei Koyo, wir halten immer wieder spannende Profile, die schauen wir uns natürlich immer an im Detail, geben auch ein Feedback, aber aktuell sind wir nicht dabei, das Team zu erweitern. Also da müsst ihr euch nicht gleich zu große Hoffnungen machen. So. Kommen wir zu den Transaktionen der Woche. Auch letzte Woche haben wir einige spannende Transaktionen gesehen und die wichtigsten haben wir hier für euch kurz zusammengefasst.
Ja genau, starten wir mit dem Robotics-Startup Bubble Robotics aus Dübendorf bei Zürich. Sie wurden 2025 gegründet und haben nun eine Pre-Seed-Runde über 5 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Runde wurde von Episode One Ventures, Asterion Ventures und Norsken Evolve angeführt. Das Unternehmen kommt aus dem Entrepreneurship First-Programm und hat zusätzlich Standorte in Frankreich und San Francisco.
Ja, Bubble Robotics baut eine Flotte von autonomen Robotersystemen für den Dauereinsatz auf See, also im Meer. Statt einzelne Missionen mit Schiffen, Crews und schwerem Equipment durchzuführen, sollen die Systeme dauerhaft im Meer bleiben und dort 24/7, 365 Days Inspektionen, Monitoring und Datensammlung übernehmen. Im Kern geht es also darum, aus teuren, punktuellen Offshore-Einsätzen eine permanente autonome Infrastruktur zu bauen.
Ja, ich habe mir das näher angeschaut. Die Kunden sitzen überall dort, wo Offshore-Infrastructure überwacht werden muss. Also zum Beispiel bei maritimer Sicherheit, bei Subsea-Infrastructure, in Häfen natürlich auch, Energiefirmen und zum Beispiel auch Betreiber von Unterseekabeln. Gerade diese Assets werden wichtiger, bleiben aber oft nicht in Echtzeit überwacht. Bubble spricht bereits von Letters of Intent über mehr als 4 Millionen US-Dollar und geplanten Deployments im Offshore-Wind-Bereich bei maritimer Security und in der Subsea-Infrastructure.
Ja, das ist natürlich ein spannender Timing-Aspekt, den Sie hier finden. Ein Thema, das im Moment oder in den letzten Jahren verhäuft in den Medien war, wie man da die globale Infrastruktur sich anschaut. Und Offshore-Operationen, die sind einfach wirklich extrem teuer, gefährlich, schwer skalierbar und gleichzeitig ist ein struktureller Arbeitskräftemangel in diesem Bereich akut. Und dazu kommt, dass die kritischen maritimen Infrastrukturen geopolitisch deutlich stärker in den Fokus gerückt sind, wie ich das erwähnt habe. Und Bubble verkauft also nicht einfach einen Unterwasserroboter, sondern ja, ein neues Modell von Robotics as a Service on Sea für permanente Präsenz im Ozean.
Das Kapital soll in den Aufbau dieser autonomen Roboterflotte und in die ersten kommerziellen Deployments fließen. Der Robotics as a Service Ansatz ist dabei essentiell, weil Kunden keine hohen Anfangsinvestments oder eigene Offshore-Mobilisierung benötigen. Strategisch geht es eben darum, die Tech aus der frühen Entwicklungsphase in reale Einsätze zu bringen und damit eine neue autonome Infrastrukturschicht für den Ozean aufzubauen.
Kommen wir zur nächsten Transaktion. Diesmal geht es nicht um eine Finanzierungsrunde, sondern um ein Asset- und Patentdeal. BV, ein Unternehmen aus dem Schweizer Jura, hat nämlich die Assets und Patente von 9T Labs übernommen. 9T Labs, wie die meisten von euch sehr wahrscheinlich wissen, befindet sich seit November 2025 in Konkurs und Liquidation. Wir haben da auch darüber berichtet. Es ist ein Zürcher Deep Tech Startup für additive Fertigung mit endlos Carbonfasern. BV übernimmt also die Technologie und Maschinen aus einer Restrukturierungssituation.
9T Labs hat eine Technologie entwickelt, mit der sich hochfeste Composite-Bauteile mit bis zu 60% kontinuierlichem Carbonfaseranteil und präziser Faserausrichtung additiv herstellen lassen. BV führt diese Tech nun unter dem Namen NeoCarb weiter. Der wichtigste Claim ist, Bauteile können doppelt so stark und bis zu 70% leichter als Titan sein, also genau dort spannen, wo Gewicht und Performance entscheidend sind.
Ja, und BV will hier NeoCarb vor allem in die Uhrenindustrie, Aerospace, Mobility und MedTech bringen. Das passt sehr gut zu ihrer Herkunft im Jura. Diese Region ist extrem stark in der Präzisionsindustrie und im Watchmaking verankert. Und gleichzeitig zeigt die Technologie aber auch darüber hinaus ein großes Potenzial, überall dort, wo hochbelastbare Bauteile gebraucht werden.
Ja, BV plant, mehrere Millionen Franken in ein neues Technologiezentrum zu investieren, das bereits 2027 eröffnen könnte. Dort sollen die übernommenen Maschinen eingesetzt und NeoCarb für industrielle Anwendungen weiterentwickelt werden. Strategisch ist das also weniger ein klassischer Exit, sondern eher eine industrielle Verwertung von DeepTech IP mit dem Ziel, aus der Tech von 90 Labs marktfähige Komponenten für anspruchsvolle Industrien zu machen. Mit der dritten Transaktion gehen wir nach Luzern. Bug Bounty Switzerland ist ein Luzerner Cybersecurity Startup, gegründet 2020. Jetzt hat das Unternehmen eine Series A Runde über 12 Millionen Schweizer Franken abgeschlossen. Die Runde wurde von Direttissima Growth Partners angeführt mit Beteiligung der deutschen Beteiligungs AG.
Ja, Bug Bounty Switzerland, sie wollen einen KI-gestützten Cyber Resilience Shield für kontinuierliches Cyber Security Testing aufbauen. Die Plattform, die kombiniert KI-Orchestrierung, proprietären Testing-Contests, Offensive AI Agents und eine geprüfte globale Community von über 16.000 ethischen Hackern. Der Kern ist weg vom punktuellen Penetrationstest hin zu laufender, messbarer Testabdeckung der gesamten exponierten Angriffsfläche.
Das Unternehmen ist bereits profitabel und arbeitet mit über 50 Unternehmenskunden. Dazu gehören Finanzinstitute, globale Konsumgütermarken, Betreiber von kritischer Infrastruktur und eben auch öffentliche Stellen. Besonders relevant ist, dass auch das Bundesamt für Cybersicherheit BACS zu den Kunden gehört, was in diesem Markt ein starkes Vertrauenssignal darstellt.
Ja, was man vielleicht zur Runde noch erwähnen kann, ist schon noch spannend, das ist die Series A, da geht man davon aus, dass mal eine Seed- und Pre-Seed-Runde geraced wurden. Das ist in diesem Fall nicht so. Bug Bounty, sie haben gebootstrappend, sind eigentlich profitabel gewachsen bis anhin und das ist ihre erste externe Finanzierungsrunde und das frische Kapital, das markiert also den Übergang vom eigenfinanzierten Gründerunternehmen zum international skalierenden Cybersecurity Scale-Up, oder das haben sie auf jeden Fall vor mit dieser Finanzierungsrunde. Und natürlich der Zeitpunkt, der passt sehr gut. Cloud, SaaS, API und AI-generierter Code, das erhöht die Angriffsfläche laufend. Das haben wir in den letzten Wochen in den News extrem viel gehört, was jetzt da Code und die neuen Modelle alles machen können. Und das nutzen natürlich die Angreifer auch, um Schwachstellen schneller zu finden und einzugreifen.
Ja, wir haben uns noch gefragt, was der Gameplan ist. Das Kapital soll in drei Bereiche fließen. Einerseits in die internationale Expansion, in den Ausbau der KI-gestützten bis zunehmend autonomen Orchestrierung von Security-Tests sowie auch in das Teamwachstum. Die Gründer behalten weiterhin die Mehrheit und Direttissima-Partner Philipp Bolliger zieht in den VR ein. Strategisch geht es also darum, aus einem profitablen Schweizer Spezialisten einen europäischen Player für kontinuierliche Cyber Resilience zu machen.
So, mit der letzten Transaktion nehmen wir noch einen Exit aufs Programm. Polariton Technologies, ein Schweizer Photonics-Startup, wurde vom US-Halbleiterunternehmen Marvel Technology übernommen. Die finanziellen Details wurden leider wie so oft nicht veröffentlicht. Das wäre extrem spannend gewesen, hier ein bisschen Einsicht zu erhalten. Strategisch passt der Deal genau in den Kontext des KI-Data-Center-Booms, bei dem immer höhere Bandbreiten und energieeffizientere optische Verbindungen gebraucht werden.
Ja, Polariton entwickelt, ich muss das hier ablesen, Plasmonics-basierte Silicon-Photonics-Komponenten, insbesondere Hochgeschwindigkeitsmodulatoren für optische Datenübertragung. Vereinfacht gesagt geht es darum, elektrische Signale extrem schnell und energieeffizient in optische Signale umzuwandeln. Die Tech soll höhere Dichte, mehr parallele optische Links und einen sehr niedrigen Energieverbrauch pro Bit ermöglichen. Genau das, was moderne KI- und Cloud-Rechenzentren benötigen.
Ja, die Kunden, das sind Anbieter von Data Centers, Cloud und Optical Interconnect Infrastruktur. Durch die Übernahme wird Polaritons Technologie nun Teil von Marvels Plattform für High-Speed Connectivity. Passt extrem gut, der relevante Markt. Das sind also Anwendungen Data Center Interconnect, Scale-Across-Verbindungen und die nächste Generation von 1,6, 3,2 Terabit und auch darüber hinausgehende optische Netzwerke.
Interessant ist, dass Polariton genau an einem der zentralen Engpässe der KI-Infrastruktur sitzt. Daten müssen in Rechenzentren immer schneller und energieeffizienter bewegt werden. Marvell ist ein großer Player, muss man sagen, für Data Infrastructure Semiconductors mit einem Umsatz von über 8 Milliarden Dollar. Und man kauft hier eben nicht nur IP, sondern auch ein hochspezialisiertes Engineering-Team. Das ist ein gutes Beispiel für mich dafür, wie eben Schweizer Deep Tech in globale Halbleiter-Roadmaps integriert werden kann.
Natürlich schön, dass es hier ein Nexi gegeben hat, aber auch schade, wieder mal eine Tech, sehr wahrscheinlich früh verkauft insgesamt für Marvell. Sie stärken hier das Portfolio um Elektrooptics, Photonics und Switching von Custom Silicon. Für Polariton ist es natürlich aber auch positiv oder für das Team. Sie haben hier den Eintritt auf die globale industrielle Plattform. Extrem guter Ruf hat Marvell in diesem Sektor. Und jetzt können sie die Tech potenziell viel schneller in kommerzielle Produkte bringen. Strategisch ein klarer AI-Infrastructure-Exit aus der Schweizer Deep Tech-Szene. Also congrats allen, die damit gearbeitet haben.
Das ist doch ein gutes Schlusswort, Guy. Das wäre es gewesen mit Burnrate, dem Wiese Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert den Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.